Agüero.
Datengeflüster. Unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster. Dem Podcast, bei dem wir uns um Daten und alles rundherum beschäftigen. Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma Netab in Österreich und bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulka, tätig für die Quorum und ich bin der andere Co-Host unseres gemeinsamen Podcasts Datengeflüster. Anschließend an unseren ersten Teil der Netab User Group vom 11. Juni folgt heute Teil 2. Ein hochkarätiges Panel zum Thema Virtualisierung. Wir haben zwei Endkunden, die ihre intensiven Erfahrungen zum Thema Virtualisierung mitbringen. Dann Experte und Kollege der NetApp, angereist aus Deutschland. Und als Überraschungsgast ein Virtualisierungshersteller aus dem Nachbarbezirk. Viel Spaß.
Vielen Dank. Mein Name ist Andreas Engel, bin bei der NetApp jetzt knapp 12 Jahre unterwegs als Solution-Architekt. Schwerpunkt bei mir ist das Thema Virtualisierung. Und ja, die ersten 10 Jahre bei NetApp, würde ich sagen, sind sehr geprägt gewesen, sehr, sehr ausführlich geprägt von Virtualisierung mit VMware natürlich. Und das hat sich die letzten, ja, sagen wir mal, 1,5, 2 Jahre doch ein bisschen gewandelt, dieses Blatt. Deswegen sitzen wir ja teilweise auch hier. Komme aus Deutschland, muss ich gleich dazu sagen, aber wahrscheinlich hört man das sowieso raus. Ich will auch gar keine Folienshow machen, sondern einfach mal so ein bisschen erzählen, weil das ist das, was ich momentan jeden Tag da draußen tue, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern über Alternativen sprechen. Was gibt's da draußen? Was supportet die NetApp? Das war ja immer das Erste gewesen. Hey, NetApp, wir interessieren uns hier momentan für eine Alternative. Was macht ihr denn da eigentlich da draußen? Was supportet ihr eigentlich da draußen? Und vor allen Dingen, was machen andere? Das wollen wir aber auch gleich nochmal kurz erörtern. Da dürft ihr nämlich auch interaktiv mitmachen. Und die große Frage ist natürlich bei vielen Kunden, das habe ich mal knallhart auf so eine kleine Slide hier, sie ist busy, wenn ich sie gleich ganz aufmache, mal zusammengefasst. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Bleibe ich bei VMware als Virtualisierung oder muss ich bei VMware bleiben? Vielleicht habe ich Applikationen, die überhaupt nichts anderes möglich machen. Es gibt ganz, ganz viele virtuelle Appliances nach wie vor, die gibt es nur für VMware. Migriere ich? Coexisting? Modernizing, ja gut, das ist meistens immer so schön auf einer PowerPoint gesagt. Gemeint ist damit, komme ich von Applikationen, die heute nativ auf virtuellen Maschinen laufen, in den Container. Das sind aber für mich Parallelprojekte meistens. Das sagen auch die Kunden so. Das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen macht. Das sind Parallelprojekte. Nichtsdestotrotz, was wir momentan sehen, ist, dass wir wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Zeit noch eine Koexistenz mit multiplen Hypervisern sehen. Das heißt, wir haben VMware da, viele Kunden haben es im Einsatz und wir werden es auch wenn man es gerne möchte, so schnell nicht loswerden. Ja, also technologisch gesehen bin ich ja als Techie, mal politisch ganz frei, ich bin ein großer Fan von der Technologie. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Kaufmännische da. Was wir auch haben ist, ja, wir können nicht mal eben, ich habe jetzt hier mal ein paar draufgepackt auf diese Slide. Also wir werden momentan, wir haben sie auch heute hier, von Proxmox Anfragen überrannt, muss man mal so sagen. Wir haben auch ganz, ganz viele Anfragen Hyper-V. Hey, liebe NetApp, was macht ihr da? Könnt ihr uns da unterstützen? Und selbstverständlich haben wir nach wie vor und auch wieder Supportability für Hyper-V geschaffen. Und wir haben auch einige Projekte im Bereich Red Hat OpenShift. Ich würde sagen, das sind momentan auch so diese drei Hypervisor, die wir ganz stark da draußen haben. Aber ja, das ist ja immer so schnell gesagt, ich mache das mal eben das andere. Was bedeutet das für das Unternehmen? Und da muss man sich mal fragen, wie groß ist denn das Unternehmen eigentlich? Habe ich kleiner 500 Mitarbeiter? Bin ich über 20.000 Mitarbeiter? Und da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze, wie man das Ganze betrachten kann. Und da geht es ja schon los mit dem Personal. Kann mir mein Personal, was ich heute habe, mein IT-Personal, sind die fit dazu, zwei Hypervisor zu betreiben? Was ist denn mit der Migration? Kriege ich das alleine hin? Brauche ich dafür einen Partner? Da sind so viele verschiedene Themen, die man da eben halt betrachtet muss, dass das Ganze gar nicht so einfach macht. Und dann, ich klapp's mal gleich auf, weil ich habe immer den Hang, dass ich ein bisschen viel rede. Was viele gar nicht auf dem Zettel haben, da war ich so ein bisschen erschrocken. Nächstes Jahr im Oktober läuft das Support für vSphere 8 aus. Und glaubt mir, es wissen einige Kunden nicht, dass das der Status quo ist. Und dann brauche ich ja natürlich irgendwie eine Lösung. Entweder bin ich auf einer Alternative mit einem Teil oder ich habe gesagt, ich bleibe bei VMware. Bloß mittlerweile, wenn ich jetzt ein paar hundert virtuelle Maschinen habe oder tausende von virtuellen Maschinen haben, muss ich ja auch migrieren. Migrieren bieten wir Tools an, gar keine Frage. Die machen die Sache viel, viel einfacher und auch schneller. Aber die Realität ist ja auch, dass da draußen das Migrieren, das Technische, eigentlich nicht das große Thema ist, sondern die organisatorische Geschichte. Jetzt habe ich hier 500 virtuelle Maschinen. Wer ist denn dafür zuständig? Was hat denn der für eine Telefonnummer, für eine E-Mail-Adresse? Wann kann ich die Maschine runterfahren? Wann kann ich sie wieder hochfahren, um zu prüfen mit dem Verantwortlichen, ist der Service jetzt so gelaufen oder die Migration so gelaufen, dass ich sie wieder in Produktion nehmen kann? Diese organisatorischen Teile, die sind ja wirklich die Teile, die am meisten Zeit fressen. Wir bieten aber Werkzeuge mittlerweile, eben um das Ganze einfacher zu machen, um die virtuellen Maschinen von A nach B zu migrieren. Mich würde jetzt mal was bei euch interessieren. Deswegen wollen wir mal, bitte zuckt mal eure Handys. Und zwar würde uns interessieren und ich glaube euch selbst auch, weil das ist ja wie immer, was machen denn eigentlich die anderen da draußen? Ja? Womit beschäftigen die sich? Oh, Entschuldigung. Ich muss den Monitor auch den ganzen Bildschirm teilen, dann funktioniert das besser. Wenn ihr das hier, mal hernehmt und mal mit abstimmt, würde uns erstmal interessieren, wie groß ist eigentlich euer Unternehmen an der Stelle? Ich finde sowas immer ganz cool, weil wenn ich immer frage, hey, wie viele von euch sind denn, und ihr hebt mal den Arm, dann kriegt man immer nicht so viele Antworten an der Stelle. Okay. Dann privat, öffentlicher Dienst. Oh ja, ist heute eine User-Community. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir so viele Partner hier haben. Aber das ist vielleicht, oh, Entschuldigung. Ja, alles gut. Und das finde ich jetzt auch sehr spannend und ich zeige euch nachher eine Auswertung aus Deutschland, wo wir knapp 400 Teilnehmer dazwischen hatten. Was ist denn euer Plan eigentlich? Wir bleiben strategisch auf VMware oder wir wollen komplett weg von VMware? Welche? Das, ihr seid von der Next, ja, okay. Also ich... Okay, das ist jetzt, da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, das stimmt. Aber baue ich das nächste Mal mit ein. Ich glaube, das ist auch relativ eindeutig. Wie gesagt, viele können komplett nicht von der VMware weg, weil Supportability-Gründen, Service-Level, es wird wahrscheinlich der neue Status quo sein, dass wir multiple Hypervisor bei den Kunden vor Ort sehen werden. Und dann die eigentliche Frage, hey, womit? Was habt ihr denn momentan in der Planung, mit welchen Hypervisern plant ihr? Was ist das, was ihr euch anschaut? Und glaubt mir, das ist von Veranstaltung zu Veranstaltung durchaus sehr unterschiedlich, was man hier teilweise zu sehen bekommt. Nicht aufgeführt. Was fehlt? Public Cloud. Stimmt. Ah, doch, einige Open, also das sind ja die, also wo wir momentan sehen, also zumindest aus dem deutschen Bereich, dass wir sehr, sehr viele Kunden haben, die sich zum Thema Proxmox, für das Thema Proxmox interessieren. Hyper-V und OpenShift sehen wir sehr, sehr viel. KVM eigene auch wenn ihr die anderen Auswertungen gleich seht, haben wir auch einiges im Bereich HPE, VM Essentials. Sind wir übrigens als NetApp auch für supported, ja, das wissen auch nicht alle. Wenn ihr in Richtung Morpheus geht und den als Orchestrierer oben drüber spannt, könnt ihr das auch mit NetApp machen. Ja, spannend. Vielen Dank dafür. Und eine letzte Frage gibt es dann doch noch zum Thema Orchestrierer. Das ist wahrscheinlich eher ein zweiter Schritt. Also ich glaube, im Moment guckt ihr euch, oder viele gucken sich gerade an, wie kommt man von A nach B, wenn man nicht schon bei B ist gerade. Also die Annexe haben wir ausgeklammert. Was sind denn für euch die Orchestrierer? Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen eher ein weiterer Schritt. Da habe ich jetzt keine Slide für mitgebracht aus der deutschlandweiten Umfrage, aber da hat der überwiegende Teil nicht geplant da drüben mit über 250 Stimmen. Aber das wird wahrscheinlich früher oder später kommen, weil die meisten unserer Kunden haben gesagt, hey, ja, jetzt zur Migration wollen wir erstmal mit den beiden, ich sag mal, UIs von, keine Ahnung, Proxmox, Hyper-V, VMware arbeiten. Aber im nächsten Schritt möchten wir schon unsere virtuellen Maschinen irgendwo zentral gemanagt haben, bis wir vielleicht irgendwann mal doch mal wieder auf eine Lösung kommen. Oder vielleicht bleiben wir auch immer in multiplen Umgebungen. Ja, ist eine spannende Frage an der Stelle. Ja, vielen Dank für die Antworten. Ich zeige euch mal, was es in Deutschland dazu zu sehen gab. Und zwar mit einer relativ großen Anzahl an Nutzern. Da habe ich nach den Virtualisierungsplattformen gefragt. Und das war letzte Woche, also es ist nichts Altes, sondern letzte Woche gefragt. Wir hatten ja knapp 600 Teilnehmer in diesem Webcast, wo es eben um das Thema Alternativen ging. Und hier kann man relativ deutlich sehen, also zumindest bei den Leuten, die jetzt in diesem Webcast drin sind, schauen sich sehr, sehr viele von den Teilnehmern das Thema Proxmox an. Und auch sehr, sehr viele eben Hyper-V. Das sind übrigens viele aus dem öffentlichen Bereich. Wir haben früher im öffentlichen Segment in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Kunden mit Hyper-V-Affinität gehabt. Die haben natürlich dann irgendwann in Richtung VMware migriert. Die Konzepte waren in der Schublade und man hat jetzt gesagt, okay, ziehen wir jetzt wieder raus und machen da weiter, wo wir damals aufgehört haben. Das hören wir jedenfalls von sehr vielen aus dem öffentlichen Bereich. Und wir haben auch einige sehr, sehr große Kunden, die sich mit dem Thema OpenShift Virtualization beschäftigen. Ja, und ich mache fast jede Woche im Moment mit unseren Reseller-Partnern Workshops zum Thema Proxmox und ONTAP Best Practices. Ich fürchte, meine Zeit ist schon wieder rum, aber wir haben ja gleich eine Panel-Diskussion und wir haben eine Pause, wo wir dann weiter diskutieren können, wo ich mich auch schon drauf freue. Das einfach mal so eine kurze Info, Status quo. Wie sehen wir das? Oder nee, anders. Wie erleben wir als NetApp das gerade? Ja, ich mache den ganzen Tag nichts anderes und vielleicht auch mal ganz interessant, wie das auch in Deutschland aussieht, wie da die Leute gerade abgestimmt haben, inklusive dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Sieht recht ähnlich aus an der Stelle. Alles klar. Dann würde ich sagen, ab in die Pause.
Ich würde sagen, wir machen eine halbe Stunde Pause. Um 17:30 Uhr, oder?
Na.
Nicht?
Was? Viertelstunde maximal.
Na. Wenn wir ein Bier draußen haben, können wir eine halbe Stunde machen.
Gibt's schon Bier?
Ja.
Mikro sind wieder live.
Sehr gut.
Gut, dann haben wir jetzt die nächste Runde. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte, an die Virtualisierung. Schon ein heiß diskutiertes Thema. Wir haben hier jetzt auch die Spezialisten und dankenswerterweise zwei Kunden, die auch Spezialisten sind natürlich. Und schon einiges, also zwei verschiedene Wege an dieses Virtualisierungsthema herangegangen sind. Vielleicht kurze Vorstellungsrunde. Dass wir da drüben anfangen, ein, zwei Worte, wobei nochmal wiederholen, schadet sicher nicht, genau. Und dann haben wir da drüben noch einen leeren Sitz. Das heißt, wenn wir dann da mit den Anfangsfragen vielleicht einmal durch sind, kann jeder sich gerne auch dazusetzen, wenn man jetzt selber irgendwie Erfahrungen gemacht hat, wenn man vielleicht einen der Kollegen was fragen will, gerne einfach dazusetzen oder zu Andi einfach nur aufzeigen und die Frage stellen.
Dann komme ich zum Platz.
Genau. Gut, also bitte um kurze Vorstellung.
Ja. Gut, ja. Ich bin der Aaron, komme von der Proxmox heute. Anreise war nicht so weit, kleiner Sprung vom 5. Bezirk her. Bin dort grundsätzlich aus der technischen Seite da, aktuell sehr beim Trainings- und Trainingsmanagement involviert, aber eben auch eine Person, die auf diverse Events geschickt wird. Und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, der Andreas Engel, Solution Architect der NetApp, jetzt seit 12 Jahren bei der NetApp, seit etwas über 30 Jahren in der IT. spezialisiert auf das Thema Virtualisierung. Bin in der Lüneburger Heide ansässig, bin aber eigentlich überregional unterwegs, wie man heute sieht.
Ich bin der Alex von der Anexia, bin anonymer VMware-User und schon seit 2 Jahren trocken.
Okay.
Ja, Daniel Eckersdorfer von der Reitec und habe einen Server-Storage-Hintergrund und habe dann irgendwann einmal zur Virtualisierung gewechselt und kümmere mich dort halt um Server-Virtualisierung, Client- und Applikations-Virtualisierung.
Alles klar. Und das ist auch gleich das erste Thema. Natürlich, vor 2, 3 Jahren hat sich da einiges getan. Ich habe es letztes Jahr für VDI vor allem in der Basisinfrastruktur ein bisschen was geändert. Wie ist es dazu gekommen und was waren da damals die Überlegungen?
Naja, angefangen tatsächlich bei der Broadcom-Thematik, weil das witzig vorher war wegen Automatisierung. Das war das erste Thema, was wir angegangen sind, den Orchestrator rauszulösen, weil das nämlich echt lang dauert. Dann war das zweite Thema, dass wir gesagt haben, okay, eine vSAN-Server-Erweiterung für VDI steht an. Und da hat die Broadcom einfach 3 Buchstaben aus dem Side-Letter. Und somit konnten wir für vSAN keine Kapazitäten mehr nachkaufen für VVF für VDI. Mhm. Und eigentlich war schon alles geplant, die Server schon eingebaut, also Go Live schon fix fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, was tun wir? Und dann war die Entscheidung eigentlich relativ einfach. NetApp Storage 4 A50 Cluster lokal haben wir dort installiert, sind schnell geliefert worden und wir haben unseren Termin halten können. Okay. Das war die
Quintessenz aus dem Ganzen. Damals die Umstellung von vSAN auf NFS.
Wir haben 12 Cluster und 4 laufen auf NFS und die anderen laufen aktuell noch auf vSAN, da sind die A50, da gibt es gleich die Lieferschwierigkeiten. sind aber unterwegs, also alles gut.
Und jetzt habt ihr da mal für das VDI-Thema im ersten Schritt jetzt einmal den VMware-Unterbau seid ihr angegangen wegen der Lizenzierungsthematik. Jetzt ist aber natürlich der nächste Schritt irgendwie, was heißt das jetzt? Für die VDI-Infrastruktur, für die Virtualisierung an sich. Da habt ihr jetzt da ein bisschen evaluiert. Du hast da, glaube ich, das, was der Andreas vorher hergezeigt hat, fast alle mal irgendwie in der Hand gehabt oder mal Überlegungen drüber gehabt. Was waren da die Erkenntnisse oder welche Virtualisierer habt ihr euch da angeschaut?
Wir sind vielleicht zu der anderen Seite angegangen und haben gesagt, okay, was haben wir denn schon im Haus? Also wir haben ja eigentlich Citrix, Omnissa, VMware und die PaaS mit Red Hat. Das heißt, wir haben ja eigentlich schon 4 Lösungen im Haus. Was kann man mit denen machen oder was kann man aus denen rausholen? Und da war natürlich das gleich mal der erste Fokus, OpenShift auf OpenShift. Das haben wir uns da angeschaut. Das war relativ schnell abgehackt. Hat soweit dann ganz funktioniert. Wir hätten aber den Fokus gehabt, dass wir es generell als Lösung einsetzen wollen für VMware-Ablöse. Und da haben wir einfach Features gehört. Changeblock-Tracking, vMotion, dann DRS, also diese klassischen Features, die du einfach brauchst. Und die haben da jetzt aber ziemlich aufgeholt. Wir haben es dann ein bisschen auf die Seiten gelegt und haben uns dann mit Nutanix beschäftigt. Und ja, schätzt ein, das geht. Ist einmal eine gute Geschichte. Hat aber keine Fiber-Channel-Anbindung. Und wir haben trotzdem noch sehr viel Fiber-Channel und sind da nicht ganz auf dem Weg unterwegs wie die Kollegen aus Wien. Und Fiber Channel ist auch noch gesetzt für die nächsten Jahre, einfach weil aktuell keine neue Hardware kauft. Also war das Thema dann Nutanix eigentlich auch nicht so, die Prio Nummer 1. Dann haben wir uns auch schon gesehen. Wir hatten vor, glaube ich, 20 Jahren Xenja im Einsatz und hat eigentlich stabil funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, wie schaut es eigentlich Stand heute mit Xenja aus? Und man merkt ihm fährt ein bisschen die Liebe, dem Hypervisor. Da ist die letzten Jahre was nicht so vorangegangen, hätte ich mal gesagt, mit Features und Co. Aber man merkt, sie bemühen sich und gehen da weiter voran. Und jetzt ist ein bisschen so, wir haben relativ bald angefangen, wir haben jetzt nur bis Jänner 28 Zeit, dann läuft der Vertrag aus und jetzt werden wir dann einmal in die finale Entscheidung kommen. OpenShift machen wir gerade jetzt noch einen weiteren POC, also wo wir uns wirklich alle Details nochmal anschauen, weil jetzt die Features da sind, die wir brauchen. Und dann wird es eine Entscheidung geben.
Okay. Und da ist aber die Broadcom nach wie vor eine valide Option?
Ja, muss, unter Anführungszeichen. SAPANA ist ein Thema. das da drauf läuft. Und es gibt genug, ich glaube, wir haben so knapp 300 virtuelle Appliances, die grundsätzlich auf einer anderen Plattform laufen würden, aber du kriegst vom Hersteller teilweise keinen Support, also da wirst du ein bisschen reingezwungen. Und die Thematik ist ja das, wir reden aktuell im VDM-Feld von knapp 15.000 Maschinen und im Serverumfeld von knapp 5.000 Server. Und die alle da jetzt in eineinhalb Jahren auf eine andere Plattform umlegen mit den ganzen Abhängigkeiten rundherum, ist einfach nicht realistisch, also nicht für uns realistisch. Ja.
Und siehst du Zukunft mit mehreren Hypervisoren für verschiedene Anwendungsfälle?
Naja, das war der Plan, weil wir gesagt haben, wir haben Citrix, wir haben Nissa, wir haben Pass und wir haben VMware drunter. Irgendeiner anderen muss ich loswerden, damit ich auf der physischen Ebene einen zweiten Hypervisor machen kann. Mhm. So einfach plakativ gesagt. Ja. Es sind dieselben Hände, die im Endeffekt das irgendwo betreiben, migrieren. Und am Ende des Tages wollte man nicht mit drei Typ 1 Hypervisor dastehen am Ende des Tages. Mhm. Das ist jetzt gerade noch die Entscheidung. Machst du ein technisches Risiko, machst du ein finanzielles Risiko, wie wiegst du das ab und wie migrierst du das mit dieselben Leuten, die eigentlich das Daily Business stemmen sollen.
Okay. Gut, und im VDI-Umfeld, da habt ihr ja gesagt, da geht es mit der NetApp. Da habt ihr auch in der Evaluierung gesehen, manchmal macht Eiskasse vielleicht mehr Sinn, manchmal macht da NFS Sinn. Was waren da die Learnings?
Eiskasse haben wir uns deswegen angeschaut, weil der Xen-Server DR nur auf Eiskasse kann. Deswegen Eiskasse, also wir wollten mit NFS anfangen. Wir setzen da gerade das Thema mit NFS um, weil wir haben ja nur 4 Cluster auf NFS. Das heißt, wir machen dort noch die restlichen Stimmen unter VMware um auf NFS, um unser neues Wiederanlaufskonzept mit SnapMirror da ins Rennen zu schmeißen. Und ja, da war eigentlich, wir haben die Hypervisor-Entscheidung noch gar nicht getroffen und haben aber dann eigentlich schon 10 A50 Cluster bestellt, aus dem Grund, weil es einfach keine Hardware mehr gibt und da war die Entscheidung für NetApp, weil es einfach von den meisten unterstützt wird, die wir uns angeschaut haben. Ja. Und damals haben wir auch schon gewusst, Nutanix wird auch NetApp supporten in Zukunft und darum haben wir einfach mal Hardware bestellt, damit wir es noch haben und die Optionen offen bleiben.
Ja. Gut, Alex, ihr wart vor dem gleichen Thema, mit ein bisschen mehr Zeitdruck dahinter, glaube ich. Ihr seid das ein bisschen anders angegangen. Ihr habt da sehr viel Zeit und Ressourcen investiert. Wir haben die eigene Podcast-Folge, aber vielleicht nur ganz kurz, dass du das nochmal umschreibst, was die Situation war, was ihr gemacht habt, und dass wir dann ein bisschen weitergehen, was ihr da getan habt seitdem.
Also unsere Ausgangssituation war nicht viel anders. Also wir haben auch mehrere Hypervisor schon im Betrieb gehabt und haben dann, wo halt die Nachricht gekommen ist, dass sich da lizenztechnisch was ändern wird, verschiedenste Lösungen evaluiert. Also wir haben auch uns Hyper-V angeschaut, wir haben uns eben auch wieder den Xen-Server angeschaut, von dem wir nicht einmal mehr gewusst haben, dass es den noch gibt. Wir haben uns eben KVM-Lösungen angeschaut, wir haben uns damals Proxmox angeschaut und das war halt dieses Ökosystem, in dem wir uns befinden. Das waren eben auch so die Themen, Change-Block-Tracking wäre cool gewesen. Irgendeine Backup-Software hast du ja üblicherweise auch im Einsatz. Mhm. Musst du schauen, ob die auch mit der neuen Hypervisor-Lösung kompatibel ist. Das Thema mit den Netzwerk-Appliances, virtuelle Firewalls, genau solche Themen. Also das war halt ein relativ komplexes Projekt, das alles zu evaluieren. Und wir haben dann uns für etwas entschieden, das wir im Haus, also in der Gruppe schon gehabt haben, weil wir über unsere Schwester, die NetCap, die schon einen Hypervisor auf KVM-Basis selbst entwickelt hat, über die letzten Jahre hinweg schon. Und dann haben wir uns dafür entschieden, da jetzt ein Joint Venture zu machen und den Hypervisor halt quasi auf Enterprise-Grade abzugraden, wenn man so möchte. Also mit den Features, die halt bei einem Discount-Hoster nicht benötigst, also sowas wie DRS, HA, diese ganzen Features, die haben wir dort halt in den paar Monaten nachgerüstet, damit wir halt unsere Enterprise-Kunden darauf betreiben können. Okay. Aber die Idee war halt dann einfach zu sagen, wir holen uns eben nicht, oder wir treten uns nicht den fünften Hypervisor ein für die Betriebsmannschaft, weil die wird deswegen jetzt auch nicht größer, sondern wir versuchen halt etwas zu nutzen, das wir schon im Betrieb haben, um halt auch die humanen Ressourcen quasi recyceln zu können für den Anwendungsfall. Ja.
Und ihr habt dann wirklich die gesamte Kundenbasis migriert. Oh ja. Das war dann innerhalb von 4 Monaten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also die tatsächliche Migration war natürlich, also wir selbst waren halt unsere Beta-Kunden. Natürlich, wir haben mit uns begonnen, sobald wir das erste migrationsfähige Ding gehabt haben quasi. Aber die Kunden und die Produktivsysteme natürlich dann erst später. Und da ist halt die Zeit dann immer knapper geworden. Ja. Also
Und das ist dann aber im Endeffekt geglückt. Jetzt habt ihr es laufen seit 1,5 Jahre circa?
Ja, circa.
Was waren jetzt Learnings? Was ist vielleicht Was war herausfordernder als gedacht und was war einfacher als gedacht vielleicht sogar?
Naja, einfach war da gar nichts. Es ist vor allem, man möchte ja meinen, Open Source ist jetzt etwas, was ein Geldsport, aber das ist de facto gar nicht der Fall. Ja. Also du hast halt bei einer VMware, jeder, der es kennt, vCenter, die Dinge funktionieren einfach. Ja. Wenn du das selber bauen musst, dann verschiebt sich halt der Kostenfaktor. Also du hast halt plötzlich nicht Lizenzkosten, die du bezahlst, aber du bezahlst halt Personen, die Dinge machen. Ja. Und gerade am Anfang, wo wir halt noch die Features nicht alle gehabt haben, haben wir halt irrsinnig viel mehr Operations-Aufwand gehabt. Also wir haben vorher die ganze VMware-Flotte weltweit mit de facto 1,5 FTEs betrieben. Mhm. Jetzt haben wir 8. Das ist schon ein Unterschied. Also das sind diese ganzen Dinge, so wie, dass du vollautomatisch bei einem Cluster auf Update klickst und der macht das einfach irgendwie und danach lebt noch alles. Das kostet schon Geld, ja. Mhm. Wenn du das selber implementieren musst. Also das unterschätzt man, das vielleicht so als Hinweis, also für alle nicht kommerziellen Lösungen, die man einsetzt, da steckt wirklich viel Hirnschmalz drin und das lassen sich die Firmen zu Recht auch bezahlen, ja. Mhm. Technologisch muss ich sagen, wir haben auch gemerkt, dass sehr viele Drittanbieter oder halt Lieferanten, Partner sehr langsam sind in der Umstellung. Also die Vimo hat beispielsweise auch fast ein Jahr gebraucht, bis sie eben der Proxmox supportet hat. Also deswegen war das für uns am Anfang keine Option, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie backup-mäßig auch was machen. Ja. Und auch diese Appliance-Hersteller, so wie du es gerade hast, also heute noch nur OVAs, ja, oder halt VMware V-Apps zum Download. Ja. Es ist schwieriger, wenn man in diesem Ökosystem gefangen ist. Also da haben wir echt den Markt ein bisschen überschätzt, weil wir gedacht haben, die werden alle den gleichen Spirit haben und da mitgehen, aber ja, nicht so funktioniert.
Okay. Kann sein, dass da zum Teil das in die Containerwelt schon gegangen ist, jetzt mit dem Shift, dass man gesagt hat, man will jetzt nicht Virtualisierung zu Virtualisierung machen, sondern wir modernisieren das komplett auf der Plattformebene.
Kannst du schon machen, aber das ist ein Parallelprojekt.
Ah ja.
Natürlich steht es im Raum. Ja. Es gibt sicher Applikationen, die in dem Moment, wo es sich total gut angeboten hat, machen wir halt gleich einen Container draus. Ja. Aber die meisten, das ist halt so wie an Applikationsmenschen zu sagen, du musst von Fiber Channel weg auf NFS. Ja. Das ist ein Krieg, den willst du nicht führen. In ein Migrationsprojekt, das eine Deadline hat.
Ja, ja.
Das Lift and Shift ist super, wenn du nicht viel angreifen musst, weil dann hast du genau das Thema, sobald sich die virtuelle Maschine auch ändert, ja, dann musst du wieder das Neue verifizieren lassen, vielleicht sogar zertifizieren lassen, dann hast du wieder die Applikationstester mit dabei. Das ist einfach ein riesengroßer Aufwand. Ja. Mhm. Also wir haben natürlich in dem Zuge auch Projekte direkt containerisiert, weil es sich halt einfach super angeboten hat oder weil die Kunden das als Migrationsszenario gesehen haben. Die haben halt in dem Moment parallel was aufgebaut und haben dann Workloads geschiftet. Ja. Mhm. Die haben das gar nicht gemerkt. Aber der Großteil der Leute wollte das sowieso nicht machen.
Ja. Ja. Und jetzt haben die zwar schon angesprochen, dass es eben nicht nur um den Virtualisierer geht, sondern um das ganze Ökosystem, zum Beispiel eben einen NetApp drunter oder einen Backup-Hersteller oder eine Automatisierung darüber. Andi, wie siehst du das? Wie begegnen die Kunden dem und wie begegnen wir auch als NetApp jetzt an diesen neuen Herstellern? Weil wir hatten mit der VMware eine 20-jährige Partnerschaft, haben wir nach wie vor. Dass da jetzt nicht alles gleich mit anderen Herstellern so funktioniert, ist klar. Aber was sind da wo setzt die NetApp da an?
Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind immer noch die Technologiepartnerschaft mit der VMware ist immer noch dicke, gar keine Frage. Aber auch wir wussten zu Anfang natürlich nicht, wo die Reise hingeht. Ja? Also wie dieser Elefant im Raum immer größer aufgepumpt wurde, ja. Und auch ganz viele Kunden zu uns kamen und gesagt haben, ja, ich glaube, wir müssen was anderes machen. Ja, was macht ihr denn? Was würdet ihr uns denn empfehlen? Und wir standen dann so, ja, also wir würden es ja gerne mal von euch hören. Wo wollt ihr denn hin? Ja? Und selbstverständlich haben wir die meisten Integrationen in die VMware-Welt auch einfach aus historischen Gründen. Da haben wir Tools, da haben wir Skripte, da haben wir Automatisierung, die Zertifizierung dabei. Wo wir mit angefangen haben, war, und das war auch mit aus dem Architektenteam so der erste Ruf, hey, wir müssen immer anfangen, für diese Alternativen die Best Practices zu aktualisieren. Was machen wir mit nativen KVM-Installationen? Wir haben relativ mittlerweile eine recht coole Proxmox-Dokumentation mit Installationsvideos und allem drum dran. Wir haben im Bereich OpenShift-Dokumentation nachgeführt. Bla bla bla. Ja, also die Dokumentation war erstmal das und die Best Practices was anderes, dass wir irgendwo in dem Bereich weitergemacht haben. dann hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe ja heute auch schon von so drei typischen Anfragen, die wir haben, gesprochen. Das ist zum einen Proxmox, das ist zum anderen ein Hyper-V, ein OpenShift. Wir haben auch ein paar Kunden, die es eben halt selber bauen. Ja. Und dann haben wir auch angefangen, dort jetzt Stück für Stück Integrationen zu schaffen. Also es sind ein paar Sachen in der Pipe, da kann ich jetzt noch gar nicht so richtig drüber reden, aber wir werden dort Integrationen schaffen. Wir haben aus der Vergangenheit, kennen wir zum Beispiel diese OnTap-Tools für VMware vSphere. Man kann davon ausgehen, dass das Ding vielleicht umbenannt wird in Virtualisierung potenziell und dann werden da auch potenziell weitere Hypervisor vielleicht aufgenommen werden. Also die Planung ist im Gange. Ich selber habe ja auch dann relativ kurzfristig einen Kurs gemacht, tatsächlich auch einen Proxmox-Kurs beim Trainingsanbieter und dann war auch relativ schnell eine Veeam um die Ecke, die dann auf einmal Proxmox angeboten hat. Und dann haben wir Backups gemacht, Restores gemacht. Restore ist immer viel wichtiger wie Backup, ja. Was sie aber eben halt auch nicht haben, war eine reine Storage-Integration. Das ist im Moment noch der Teil, wo es meiner Meinung nach so ein bisschen noch fehlt bei vielen Backup-Herstellern. Die hast sie zwar nativ zum Beispiel einen alternativen Hypervisor mit NetApp unterstützen, aber noch nicht, also mit dem jeweiligen Protokoll muss man ja auch mal gleich dazu sagen. Es ist auch nicht mit jedem Protokoll immer die Unterstützung gleich da. Aber eine native, wir machen einen Snapshot auf ONTAP und wir machen dann Flex-Klon, wir machen eine Replikation, Vault auf dem Secondary. Da braucht es noch ein bisschen an der Stelle. Ja, kann man aber auch viel selber machen. Wir haben tatsächlich Kunden, die angefangen haben, sich dort Skripte zu bauen und gesagt haben, hey, die APIs sind da. Wir haben die auf zum Beispiel Proxmox-Seite, wir haben die auf der ONTAP-Seite. Wir können ONTAP anfassen, wir können Snapshots triggern, wir können Sys-Klone erstellen, wir können. Wir machen uns das einfach selber. Und da haben wir doch einige Kunden, die das eben halt auch getan haben.
Jetzt ist es so, dass man zu Proxmox kommen wir gleich. Aber zum Beispiel zwei große Hersteller, die wir heute schon genannt haben, die da immer wieder vorkommen, vor allem im Enterprise-Umfeld, ist einerseits OpenShift Virtualisierung und Nutanix. Wie siehst du da die NetApp-Ausrichtung?
Ja, also wir haben sehr, sehr viele große Enterprise-Kunden, die, ich glaube, auch getrieben von dem potenziellen, der Hoffnung des Enterprise-Supportes auch, der dahinter steht. Das war, glaube ich, ein wichtiger Trigger für viele von diesen Kunden, dass sie sagen, wir gehen diesen Red Hat-Weg, weil wir A, vielleicht sowieso ein Container-Projekt haben, ja, und B, ja, die Technologie ist bekannt und gut, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen spooky, eine virtuelle Maschine auf Containerbasis zu sehen, aber theoretisch, warum nicht? Die Technologie ist da und wir haben heute auch schon Leute, die eben sich mit Containern beschäftigen. Es gibt ja das auch in zwei verschiedenen Richtungen. Einmal OpenShift Virtualization und einmal OpenShift. Das ist halt auch ein preislichen Unterschied, das Ganze an der Stelle. Der zweite Teil der Frage war?
Nutanix.
Nutanix. Ja, gut. Da, was ich dazu sagen kann, ist, wir haben ein Announcement gemacht, dass wir planen, eben halt ONTAP-Storage auch in die Nutanix-Welt hineinzubringen. Wir haben ein paar sehr, sehr große Kunden, die sich dafür interessieren. Das sind meistens dann Kunden, die auch schon eine Nutanix-Umgebung haben, dass wir uns dort mit hinein integrieren. Das war überwiegend tatsächlich auch ein Kundenwunsch gewesen. Wie wir das integrieren und so weiter und so fort, die technischen Details, da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Wir werden das in ein paar Monaten voraussichtlich dann in der GA haben, dann mit Nutanix. Und es ist natürlich immer so, gerade bei Nutanix Hyperconverged, ist es dann ja nicht mehr, weil wir ja als externes Storage ja im Prinzip ja den Storage dort ablösen. Also wir bringen Enterprise Storage in Richtung Nutanix. Auf der anderen Seite muss man natürlich durch diese Control-VM durch, weil Nutanix das auch nicht erlaubt, dass wir eben direkt auf Kernel-Ebene dort arbeiten können, wie es vielleicht mit anderen Hypervisern möglich ist. Das heißt, wir müssen immer durch die Control-VM durch und das natürlich auch Herausforderungen hat. Technisch gesehen funktioniert das alles. Nutanix sagt auch, dass wir da eigentlich von Tier 1-Applikationen sprechen, dass das auch entsprechend performant sein soll. Ich kann da auch noch nicht drüber mit Erfahrungen reden, weil, wie gesagt, ich habe es noch nicht in der Hand gehalten. Ist interessant zu sehen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall wird voraussichtlich zukünftig möglich sein, dass wir eben halt Nutanix primär mit NFS an diese Welt ranbringen. Und da soll eben halt auch die Konvertierung dann möglich sein von virtuellen Maschinen in Richtung Nutanix. Und ja, das ist ungefähr das, was ich so sagen darf, maximal jetzt im Moment, zu diesem Zeitpunkt.
Okay. Gut, dann haben wir jetzt eben die Boxbox hier sitzen. Aaron, danke fürs Kommen. Wie geht's euch so nach dieser, nach diesem ganzen Lizenzänderung, sagen wir es so?
Also wir beobachten jetzt so die letzten knapp 3 Jahre jetzt, ist, dass es Interesse massiv ist, dass wir in weltweit das Interesse sehen, die Anfragen, als auch von den ganzen Installationsgrößen. Dadurch, dass wir technisch sehr flexibel sind, von ich kann mit einem einzelnen Server mit Local Storage anfangen, zu ich ziehe eine große Infrastruktur hoch mit Hyperconverged Storage, mit External Storage über NFS, ISK, Fiber Channel, haben wir entsprechend auch das riesige Spektrum an potenziellen Kunden und diversen Setups, die haben wollen. Auf technischer Seite natürlich auch das Ganze, was wir von den ganzen Leuten, die von VMware vielleicht etwas verwöhnt sind, was ich dafür entsprechend Geld auch alles an Features einkaufen kann, was wir da noch nachliefern müssen. Also da haben wir gerade die letzten Jahre viel rein investiert, um da diverse Lücken zu schließen. Ob es jetzt ist für architektonisch bedingt, ein Proxmox VE Cluster kann ich ohne externes Tool aufziehen, ist alles von Haus aus dabei. Wie gehe ich mit großen Infrastrukturen um? Da hat uns so ein vCenter äquivalent gefehlt, da haben wir jetzt unseren Datacenter Manager, damit man da die große Übersicht hat zum Beispiel. Oder was eben auch oft angefragt wird, dynamisches Load Balancing, DRS, haben wir jetzt seit einigen Wochen mit dem neuesten Release draußen als eigene Integration. Also da arbeiten wir uns jetzt eben auch vor. Dann organisatorisch ist spannend zu beobachten, eben auch wie sich das Ökosystem so entwickelt. Bis vor ein paar Jahren war das Interesse, dass irgendjemand mit uns integriert, gar nicht so groß, weil eben der große Platzhirsch da war. Da tut sich schon viel. Also wenn man jetzt so beobachtet, Backup-Hersteller waren so ziemlich die ersten, da ist die Liste recht schnell angewachsen. Veeam war Vorreiter und dann sind mittlerweile doch auch einige andere jetzt dabei, die offizielle Integrationen haben. Storage-mäßig geht langsam auch was. Ich sitze hier bei der NetApp User Group. Hat aber ein bisschen länger gedauert, aber da geht eben auch was weiter. Andere Themen wie eben VDI ist angesprochen worden, ist auch gerade einiges am entwickeln worden. Chasm ist seit einigen Wochen jetzt offizieller Solution Provider Partner. Mit Omnissa ist es am Fertigwerden. Ist soweit fertig, dass ich mich getraue, das öffentlich zu sagen. Mit dem Hypervisor Ready Programm, das Omnissa hat, wo Omnissa mal für die ganzen anderen Hersteller offiziell sagt, ja, es funktioniert. Das ganze Lifecycle Management muss noch eher von Hand gemacht werden, damit die in Zukunft wahrscheinlich auch sehen, wo verkaufen sie am meisten und wo wollen sie die Integration dann für welchen Hypervisor in Zukunft besser ausbauen. Also in der Richtung geht extrem viel. Anderes Thema zum Beispiel, was bei uns gerne mal angekreidet wird, wäre mit wie schaut es mit 24/7 Herstellersupport aus. Da sind wir auch dabei. Also da wird die nächste Zeit auch diverse Announcements geben. Wir sind dabei, dass wir auch Support in anderen Regionen der Welt weiter ausbauen, was dann natürlich auch für unsere Kunden in Europa entsprechend Vorteile bringen kann. Also es ist viel. Hin und wieder fühlt man sich erschlagen von dem, was alles zu tun ist, weil wir so überlaufen werden. Aber andererseits ist es schon auch spannend zu sehen, was auf einmal alles geht, wo man überall reinkommt, wo man damit zu tun hat. Und ja, ich würde mich gerne 5-mal klonen, damit das weitergeht, was ich gerne weiterbringen würde. Ja.
Jetzt hat der Andi vorher schon diese Menti-Umfrage hergezeigt. Also es war sowohl bei uns, auch wenn die Zahl etwas kleiner war, als auch in Deutschland mit, glaube ich, über 200, wart ihr da deutlich an erster Stelle. Jetzt würde man da mal davon ausgehen, okay, wenn es jetzt im deutschsprachigen Raum ist, es ist eine österreichische Firma, europäisch, macht das Sinn? Seht ihr da international auch hohes Interesse?
Ja, also die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber was wir schon sehen ist zum Beispiel, dass wir im nordamerikanischen Raum massive Zuwachse haben. Mhm. Rein, wenn wir zum Beispiel auf aktive Installationen gehen, war Frankreich, Deutschland lange Zeit der Vorreiter. Die USA hat Deutschland mittlerweile eindeutig überholt. Also eindeutig, genauso wie wir die Anfragen auch aus anderen Teilen der Welt sehen. Asiatischer Raum nimmt zu, ich als Trainingsmanagement hauptverantwortlich momentan sehe ich zum Beispiel auch stark, wo wir gerade Anfragen kriegen für neue Trainingspartner, die offizielle Trainings anbieten dürfen. da merkt man auch, dass die aus allen Regionen der Welt kommen und fragen mit, hey, ihr habt hier lokal in der lokalen Sprache noch niemanden, wir würden das gerne machen. Mhm. Also da wird sich auch einiges tun die nächste Zeit und wirklich global.
Ja. Und hast du oder habt ihr da ein bisschen Respekt auch davor, wie schnell das jetzt alles wächst und dass man, weiß ich nicht, wie kommt man da mit der Organisation, mit den Anfragen sozusagen?
Also rein von der technischen Software-Seite skaliert es erstaunlich gut, mehr Software, mehr Subscriptions zu verkaufen. Da, wir sind kein Hardware-Hersteller, wir haben da nicht so die Lieferschwierigkeiten, wie viel wir da rausgehauen. Wo wir es natürlich eben merken, ist genau gerade eben Projektmanagement, nur Partnermanagement. Also was wir die letzten Jahre an Anfragen bekommen, wir werden gerne Verkaufspartner, Reseller-Partner. Da ist viel zu tun und entsprechend wachsen wir. Also die letzten Jahre haben wir doch einige Leute, ich glaube, wir haben es mehr als verdoppelt, seit ich angefangen habe, vor circa 7 Jahren. Es ist manchmal schwieriger, die Leute zu finden in der Qualität, wie man es gerne hätte. Aber wir sind grundsätzlich langsam auf einem guten Weg und hoffen, es wird doch nicht mehr ewig dauern. Also ein paar Jahre haben wir wahrscheinlich noch diesen ganzen Wechsel und dann wird es sich wieder ein bisschen abflachen. Davon gehen wir aus, aber entsprechend wachsen wir auch als Firma mit Personal und gehen auch durch diese Wachstumsschmerzen momentan gerade durch.
Daniel, jetzt eine Frage an dich. Wir haben vorher schon ein bisschen, Andi hat es glaube ich angesprochen, mit dass OpenShift Virtualisierung eben jetzt sehr oft dabei ist, weil es OpenShift schon ein Deployment gibt. Da gibt es schon Leute, die kennen sich aus in der Containerwelt. Wie geht man jetzt damit um, dass man sagt, okay, das ist jetzt der gleiche Hersteller, das sind vielleicht ähnliche Leute, die damit zu tun haben, dass die jetzt da Virtualisierung machen? Geht das, dass die in diese Welt hineinfinden und umgekehrt auch, dass man aus der OpenShift-Containerwelt dann virtuelle Maschinen da betreiben kann?
Das kann ich da sagen, wenn wir es dann vielleicht nehmen. Okay.
An dieser Stelle hat sich leider eine kleine technische Panne eingeschlichen und es fehlen ein paar Minuten der Aufnahme. Daniel Eckersdorfer hat noch weitere Einblicke in die aktuelle Hypervisor-Teststellung gegeben, bevor die nächste Frage wieder an Alexander Grisser ging, nämlich woran Anexia aktuell im Bereich Hypervisor Manager arbeitet.
Wo wir dort jetzt derzeit sehr guten Erfolg haben, ist Incus als Hypervisor Manager quasi, beziehungsweise Virtualisierungsmanager. Und das ist eine Plattform oder halt ermöglicht uns halt jetzt wirklich das ganze Thema Virtualisierung komplett neu zu denken. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass das halt in ein paar Jahren beispielsweise die größte Workload von uns übernehmen wird. Also auf alle Fälle, wir entwickeln natürlich den Hypervisor, den wir jetzt übernommen haben, also oder den wir halt jetzt mitentwickelt haben, auch weiter mit den ganzen Features, die wir halt brauchen. Aber man ist halt in so ein Ökosystem gefangen irgendwie. Ja, und das ermöglicht dann halt nicht möglicherweise so diese Hybrid-Cloud-Gedanken oder eben Multi-Cloud-Gedanken irgendwie mitzudenken. Bei der VMware war das super einfach. Ja. Du hast dort einfach einen zweiten Cloud-Anbieter dazugeklickt, alles cool. Ja. Wenn du das jetzt machen willst, musst du das wieder selber entwickeln. Und das ist halt schwierig kommerziell. Ja. Und deswegen also mit der Lösung bin ich gespannt, was das wird. Ist jetzt noch in den frühen Kinderschuhen, aber wäre mal ein komplett neuer Ansatz.
Okay. Zeitrahmen kann man da aber noch keinen sagen, oder was?
Morgen kannst du es kaufen.
Super, sehr gut.
Nein, bei der nächsten. Komm mal, wir können jetzt sagen, es ist, ja. Wir machen uns da auch keinen Druck. Also wir haben wirklich gesagt, wir wollen parallel zu eben zum Betrieb, auch ohne, dass das jetzt kundengetrieben ist, einfach einmal an der Technologie arbeiten. Und wie gesagt, der IOR ist das Ding jetzt unterwegs, dieses Startup, und hat jetzt pünktlich, also am 364. Tag der Gründung quasi, haben sie die erste Release Feature Complete rausgeschoben und wir liegen gut im Zeitplan.
Und inwieweit spielt da Storage oder Storage-basierte Überlegungen eine Rolle?
Also Datenspeichern muss man immer. Ob das dann jetzt dort bei der Lösung die NetApp sein wird, wird sich zeigen. Sie sollte auch abhängig davon, wo die Reise hingehen wird in Zukunft. Also der Trend geht halt jetzt gerade bei diesen Container-Workloads viel mehr Richtung Persistent Storage Claims oder Richtung Block, also Object Storage. Das haben wir da jetzt einmal zumindest mit dabei in der Überlegung, dass du jetzt wirklich so, also nicht Shared-Cluster-File-Systeme auf iSCSI oder vielleicht Fiber-Channel hast oder so. Das denkt man in einer neuen Cloud-Plattform nicht mit. Also das wirst du dort keine Kunden finden dafür.
Ja.
Aber alles, was filebasierte Protokolle sind, ist natürlich mit dabei in der Überlegung.
Ja. Andi, Wie siehst du die Zusammenarbeit mit Boxmox in Zukunft? Ich meine, es gibt ja die Überlegungen da Richtung Storage-Integrationen. Es gibt zum Teil schon selbst gebastelte Sachen von Kunden. Ist das richtig?
Ja, gibt schon selbst gebastelte Sachen tatsächlich. Also ich habe tatsächlich was gebaut.
Okay.
Wir haben aber auch Kunden, die was gebaut haben. Und da gibt es eine ganze Menge Eigeninitiative. Stichwort ist halt Vibe-Coding. Dadurch, dass eben halt mittlerweile die APIs halt gut dokumentiert da sind. Und wenn sie nicht dokumentiert sind, dann lassen wir einfach die APIs sprechen und fragen, was sie zurückgeben. Und dadurch kann man extremst viel erreichen. Also ich habe tatsächlich mit Vibe-Coding selber ein Tool gebaut und habe gesehen, was man machen kann, und wir sehen immer mehr Kunden auch, die ähnliche Ansätze fahren. Also da ist gerade sehr viel Musik drin. Zusammenarbeit mit Proxmox. Ich habe heute das erste Mal einen Proxmox-Mitarbeiter im Gespräch, muss man dazu sagen. Ich rede aber auch tatsächlich seit Wochen über fast nichts anderes, aber ich habe heute den ersten Kontakt. Also ich weiß auch, dass wir Alliance-Gespräche führen, aber mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen.
Hoffentlich.
Also das Potenzial ist so groß, dass wir eigentlich gar keine Werbung machen müssen. Ja? Dadurch, dass wir ja in diesem ganzen Storage- und Hypervisor-Dschungel durch unsere Multiprotokollansätze oder unseren Multiprotokollansatz, den wir haben, ich will nicht sagen, dass es uns eigentlich egal ist, mit welchem Hypervisor wir arbeiten, weil wir sie alle bedienen können. Ja? Aber gerade für Proxmox auch haben wir eben die Voraussetzung. Und ich bin so ein bisschen auch so ein nerdiger Typ auch, was das VMware-Thema anging. Und ich habe immer vermisst, sowas wie Parallel-NFS zu machen mit einer VMware. Hat VMware nie unterstützt. Jetzt habe ich hier einen Hypervisor, wo ich das einfach mal so machen kann. Ja. Ich bin aber auch sehr vorsichtig. Will auch ehrlich sein. Ich habe in diesen ganzen Workshops mit den Partnern, sage ich immer, hey, passt auf, was ihr da für einen Kunden habt. Ja. Wenn der mit dieser Multi-Parsing-Welt von NFS nicht zurechtkommt, dann lasst das. Macht NFS 3, macht N-Connect, und die sind glücklich in aller Regel. Das ist eine super stabile Geschichte und ist out of the box eben halt auch Metro-Cluster supported, ohne dass ich irgendwie groß nachfragen muss. Aber damit kann man die größten Use-Cases halt mit abdecken. Guck, was der Kunde macht, welche Erfahrungen hat er im Bereich. Und wenn ich jetzt administrieren müsste in der Umgebung, ich würde da ganz sicher parallel NFS aufbauen.
Wie siehst du das? Oder soll ich ihn erst einem halben Jahr wieder fragen?
Ich glaube, es ist noch zu früh, um da jetzt Großes zu sagen. Ja, ja. Die Partnerschaft ist gerade am Werden im Detail.
Ja.
Schauen wir beim nächsten Mal in ein paar Monaten vielleicht weiter.
Passt. Wir haben zwei konkrete Fragen auch von Teilnehmern im Vorfeld bekommen. Einerseits Best Practices Proxmox in Verbindung mit NFS oder iSCSI, besonders NFS 3.4. Wollen wir gleich dazu was sagen oder gibt's da gute Dokumentation schon dazu?
In der Tat haben wir ja der Suresh, das ist unser Technical Marketing Engineer, der sich dem Thema angenommen hat, und der hat das im Lab ausgearbeitet. Gerade auch zu NFS 3 haben wir das, hat er es vorhin schon mal gesagt, in unseren Virtualisierungs-Solution-Docs haben wir das relativ gut dokumentiert, gerade das Thema NFS. Das kann man gut nachlesen, und es gibt sogar ein Video dazu, wie man das konfigurieren kann an der Stelle. Und ich würde sagen, bevor es den Rahmen sprengt, wenn man da noch mehr Details haben möchte, einfach auf uns zukommen. Also, oder auch andreas.engel@netter.com. Ja, dann einfach auf uns zukommen, und dann kann man das im Detail gerne nochmal besprechen.
Wir können auch jederzeit mit dir einen Videocall aufsetzen, oder du kommst, glaube ich, gerne nach Österreich.
Ich bin sehr gerne in Österreich, ja.
Sehr gut, das freut uns natürlich. Aaron, und letzte Frage war der Proxmox Feature Roadmap in Verbindung mit NetApp. Ist halt natürlich schwierig irgendwie, dass man da drüber was sagt. Ich glaube, gut zu wissen ist, dass beide Firmen da aktiv daran arbeiten.
Gerade wenn es um Storage geht, vielleicht so ein bisschen generischer. Grundsätzlich geht sehr viel mit uns, manchmal sehr schön, manchmal ein bisschen mehr Handarbeit. Gerade wenn wir jetzt beim Thema iSCSI oder Fiber Channel sind, geht viel. Wir haben die Anleitungen, aber da haben wir zum Beispiel vor, dass wir den generischeren Ansatz, wo wir auch mit einer NetApp, aber anderen Storageboxen auch können, das in Zukunft deutlich schöner integrieren, durchaus auch über das Webinterface managbar machen, durchaus auch NVMe over TCP und andere Fabrics entsprechend voll integrieren. Technisch geht es, es ist ein Linux-System drunter. NetApp hat eine schöne Anleitung, wo genau erklärt wird, wie man das einrichten kann. Und grundsätzlich, das wird sich dann zeigen, wie wir da weitermachen. Unsere Storage-Integration ist komplett Plugin-basiert. Das heißt, ihr als NetApp könntet, wenn ihr noch irgendwie eine schönere Integration außer eben NFS haben wollt, ein eigenes Storage-Plugin schreiben, das sich dann deutlich mehr integriert. Aber das werden wir schauen, was die Zukunft bringt.
Tatsächlich haben wir auch heute schon sowas wie ein Tech-Preview. Der eine oder andere weiß das vielleicht. Wir haben ja unser Shift-Toolkit. Das ist ja dieses kostenlose Konvertierungstool, was euch dabei hilft, ein Format zu wandeln von zum Beispiel VMware in Richtung Proxmox, um eben halt auch die Storage-Bordmittel dabei zu benutzen. Und wenn man da in die Settings, in die Advanced-Settings geht, dann sieht man dort auch schon den Storage-Manager für Proxmox. Was kann der? Der kann Data-Stores provisionieren, der kann virtuelle Maschinen klonen, also mit Sys-Cloning-Technologie, und der kann auch rudimentär schon Snapshots machen von Data-Stores. Also ein bisschen das, was man von SnapCenter kennt, ist aber noch eine Tech-Preview. Ich sage bewusst, guckt euch das mal an, wenn ihr Zeit habt, gebt ihm noch ein bisschen Zeit. Er muss noch ein bisschen wachsen, aber der Ansatz, also die Richtung ist schon da, und das ist quasi unser erstes Plugin, was wir in die Proxmox-Richtung auch tatsächlich schon herausgebracht haben, aber wie gesagt noch als Tech-Preview.
Tech-Preview, weil dein Vibe-Code noch wer prüfen muss, oder?
Nee, das ist tatsächlich nicht mein, also naja, Vibe-Code heißt, es ist nicht mein Code, sondern die Maschine hat es getan. Nein, also ich habe das nicht gemacht. Es ist unser Solutions-Team, was damit beauftragt ist, eben halt solche Integrationen auch zu schaffen, die dann, wenn sie dann, ich sag jetzt mal, Anklang finden, dann auch potenziell ins Product-Ops-Team überführt würden, damit sie dann auch offiziell NetApp-Support, dass es dann eben den Support dafür gibt. Genau. Naja, es ist noch, wie gesagt, ist ein erster Wurf, sage ich bewusst nochmal so ganz vorsichtig, aber wir kümmern uns um das Thema, und Proxmox ist uns da also schon wichtig, dass wir da Integration schaffen.
Ja, und Aaron, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, wo siehst du die Proxmox-Weltherrschaft mindestens, oder?
Weltraumherrschaft
mit den Datacentern da oben, ja.
Nur so als netter Seitenfakt, seit diesem Frühling Juni, Juli, läuft ein Proxmox VE-Cluster auf der Raumstation, der ISS, weil die ESA für das Columbus-Forschungsmodul neue Infrastruktur aufgeschickt hat Anfang April. Das sollte jetzt um die Zeit herum in Betrieb gehen. Also ja.
Cool.
To the Moon, wortwörtlich.
Aber gut, ihr seht jetzt international die Anforderungen.
Wir schauen mal. Also spannend ist eben, dass wir es geschafft haben, als eine der Alternativen zu VMware uns zu positionieren, weltweit am Markt. Und wir werden sehen, wo es hingeht. Wir schauen, dass wir so viel Marktanteil wie möglich mitnehmen können. Sehen, wo wir eben noch nachbessern müssen, wo wir potenziell mit unserem Ansatz gut ankommen. Und eben, wenn man die letzten 2-3 Jahre beobachtet, sieht man eben, wo wir da überall dran sind, um die ganzen Leute so gut wie möglich abzuholen. Für die Setups von ganz klein zu, ich fahre ganz große Infrastrukturen.
Gut, damit wären wir jetzt hier mal soweit am Ende. Jetzt wäre sozusagen die Runde geöffnet, wenn jetzt jemand noch etwas teilen will in dieser Runde oder eine konkrete Frage hier hat, dann kann man sich jetzt gerne entweder dazusetzen oder einfach nur ins Mikro hinein etwas sagen, wenn man will.
Hände hoch.
Markus Anexia, ich hätte eine Frage, die wahrscheinlich nicht beantwortet wird, vielleicht aber mit einem Augenzwinkern oder Mundwinkel. Wie schwer macht es die Broadcom einer NetApp, auch andere zu supporten, zu unterstützen und mit denen zu gehen?
Ich glaube, das kann ich so raushauen. Also so schwere wir haben keine Blocker bekommen, sagen wir es mal so. Und wir entwickeln in verschiedenen Bereichen. Wir haben zum Beispiel für so ein Apache Cloud Stack bauen wir ein Plugin. Das ist auch schon zu sehen. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal so. Da hat bisher noch keiner laut geschimpft. Ich weiß aber von einem Gespräch, was stattgefunden hat auf Manager-Ebene, aber das hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt auf die Bremse treten.
Mutig bleiben.
Eine Frage an Aaron, weil wir immer öfters hören jetzt im Kontext Digital Sovereignty. Kriegst du das auch mit, dass ihr jetzt als österreichischer Hersteller, ihr codet in Österreich, EU-weit, ist das irgendwie, kommen da die Leute mehr auf euch zu, Kunden auf euch zu, dass sie sagen, hey, wir brauchen da EU-Hersteller mehr in unserem Boot?
Ich habe da nicht ganz so den detaillierten Einblick, aber grundsätzlich sehen wir natürlich, dass das deutlich mehr hochgehalten wird mit, hey, wir haben hier natürlich auch europäische Hersteller. Wir als Österreicher sind vielleicht ein bisschen nur für uns zu klein, aber im EU-weiten Kontext, europaweiten Kontext sehen wir sehr wohl, dass das natürlich auch immer hochgehoben wird mit, wir müssen nicht zu den Amerikanern gehen oder sonst irgendwohin, sondern wir können das eben auch bei uns intern europaweit handhaben. Wie oft, dass es genau ausschlaggebend ist, dass sich jemand für uns entscheidet oder nicht, fehlen mir die Zahlen.
Bevor Sie euch vielleicht jetzt erhebt, nur einen letzten Gast am Panel, den Markus Hofstetter, nämlich ein bisschen zu erfahren, wie es der APA selbst mit dem Thema Virtualisierung gerade geht und was euer Thema da im Sinne von, genau, bist du der Gast am Platz.
Ja, danke. Wie geht's uns? Ich glaube, nicht viel anders als die meisten anderen. Wir sind, so wie die meisten, 2024 natürlich ein bisschen überrumpelt worden mit der Broadcom-Übernahme. Haben sie, wie die meisten, den Vertrag großteils einmal verlängert über den Laufzeit von 2-3 Jahren, der was mit nächsten Jahr ausläuft. Haben die Zeit genutzt, um Alternativen zu evaluieren, Grundlagen zu schaffen, um zukünftig flexibler zu sein. Glaubt, wir können, kann man sagen, ein NetApp mit einem NFS Data Store, NFS Shares, dementsprechend sind, glaube ich, eine ganz gute Basis dafür, um flexibel zu bleiben, um andere Hypervisor auch sauber anbinden zu können. Wir haben vorher, einige Jahre davor, noch Fiber Channel im Einsatz gehabt, was, glaube ich, jetzt im Nachhinein vermutlich deutlich komplexer oder mehr Abhängigkeiten geben würde. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, um da gewisse Flexibilität zu haben. Wir sind dabei, auch Automatismen, was vom Netzwerkmanagement, von ganzen Prozesse, was CMDB, ITSM-Tools angeht, eine gewisse Unabhängigkeit zum Schaffen und sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, nächstes Jahr um die Zeit wollen wir natürlich flexibler sein als jetzt, wollen der Weg wird in Richtung Multi-Cloud, Multi-Hypervisor-Technologie gehen. Ich glaube, so viel kann man sagen, wir haben doch einiges noch, auch nächstes Jahr um die Zeit vermutlich auf VMware laufen, weil es lizenztechnische Gründe gibt, weil es ja, performance-technische Gründe vielleicht geben könnte. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen uns da alle Optionen offen zu halten, um die Abhängigkeit so niedrig wie möglich zu halten in Zukunft.
Ja, danke schön auch für diesen Einblick und danke auch nochmal fürs Hosten hier. Echt eine super tolle Location, so gut verkabelt waren wir noch nie und so gut aufgenommen. Dann, glaube ich, sind wir jetzt wirklich durch. Vielen, vielen Dank an das Panel. Bitte um einen Applaus.
Somit sind wir am Ende der zweiten Live-Aufzeichnung der User Group vom 11.06.2026 und damit auch am Ende der zweiten Staffel von Datengeflüster. Wir sagen einen schönen guten Morgen, Mahlzeit oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr auch das Ganze hört, und starten jetzt in die Sommerpause. Und wir hören uns demnächst bei Datengeflüster.
Seid ihr jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.